Willkommen zurück bei «Kreativ denkt, anders gemacht». Ich bin Diana Biens und heute tauchen wir in ein Thema, das für mich persönlich unglaublich viel bedeutet. Handwerk ist für mich mehr als eine Tätigkeit. Es ist eine Haltung. Es ist eine besondere Art, die Welt zu formen. Mit den Händen, mit dem Herz und mit unglaublich viel Geduld. Warum tut uns Handwerk berühren? Es gibt etwas Magisches an diesen Sachen, die wir mit den Händen machen. Wir spüren es, wenn man etwas Handgemachtes berührt oder wenn man sieht, wie jemand mit Liebe und Präzision arbeitet. Handwerk erzählt immer eine Geschichte. Geschichte von der Zeit, die reingeflossen ist. Der Fehler, der korrigiert wurde, ist die Idee, die zuerst nur ein Gedanke war und dann langsam Form angenommen hat. Für mich ist das Handwerk ein Gegenpol zu der schnelllebigen Welt. Es ist ein Ort, an dem Sachen dürfen wachsen, wo Geduld wieder einen Wert hat, wo Qualität sichtbar wird und wo Kreativität es zuhause findet. Handwerk ist für mich ein Dreiklang. Der Kopf für die Idee, das Herz für die Leidenschaft und die Hand für die Umsetzung. Wenn etwas davon fehlt, dann spüren wir das. Und genau wegen dem liebe ich die Mischung vom Denken und Machen. Beim Handwerk entsteht Kreativität nicht nur im Kopf. Sie entsteht beim Machen, beim Schleifen, beim Malen. Vielleicht ist das der Grund, warum handgemachte Sachen eine so eine besondere Energie tragen. Sie sind nicht perfekt, aber sie sind echt. Und genau über das werde ich heute mit meinem Gast, mit Nicole vom Keramikkeller reden. Mit grosser Begeisterung töpfert sie seit ein paar Jahren Keramikdeko und schafft mit unglaublich viel Leidenschaft. Ihre Arbeit zeigt, was passiert, wenn Handwerk und Herzblut aufeinandertreffen. Herzlich willkommen, Nicole.
Danke, Jana.
Ich würde gerne das Wort in dir übergeben. Du darfst dich mal vorstellen, wie würdest du dich und deine Arbeit beschreiben?
Also ich bin Nicole und bin der Kopf hinter dem Keramikkauer. Wie gesagt, ich habe vor ein paar Jahren meine Leidenschaft fürs Töpfer entdeckt und mache seitdem Deko-Objekte in diesem Bereich. Es hat sich immer ein bisschen weiterentwickelt, es sind immer wieder neue Ideen dazugekommen. Und nachdem meine ganze Familie mal mit Keramikobjekten eingedeckt war, habe ich mich entschlossen, mit Weihnachtsmärkten anzufangen.
Sehr spannend. Also bist du eigentlich so ein bisschen am Anfang reingekommen, du hast das cool gefunden und hast dann mal für die Families die Sachen gemacht.
Genau. Ich habe einen Kurs besucht, das erste Mal, weil es mich interessiert hat, mit dem Material zu arbeiten. Ich habe es auch vorher gar nicht gekannt. Und dann ist dann kurz darauf abend der Muttertag gewesen und habe ich für meine Mami eine Kugel gemacht, wo man eine Kerze reinstellen kann. Und das ist sehr gut angekommen. Und aufgrund von dem habe ich dann auch für diverse Freunde Geburtstagsgeschenke gemacht. Und dann habe ich dann auch von anderen Kolleginnen Anfragen bekommen. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht und hat mir gerade die Remo reingenommen.
Sehr spannend. Ja, ich mag mich zurückerinnern, es gab schon ein paar Jahre her, als ich auch mal für meine Mami zum Muttertag so ein Herzchen ihr geschenkt habe, wo sie auch sehr Freude hatte und heutzutage noch davor hat. Ja.
Sehr
spannend.
Schön.
Sehr schön. Also ist das nachher auch ein bisschen der Moment gewesen, du hast vorhin gesagt, so etwa vor 10 Jahren, hast du damit angefangen?
Ja, das ist richtig, etwa vor 10 Jahren. Und ich habe es so gemacht, dass ich zuerst eben in einem Atelier einen Kurs besucht habe, damit ich auch gelernt habe, wie man so ein Objekt überhaupt aufbaut und modelliert. Da hatte ich wirklich gar keine Ahnung gehabt zuerst. Braucht es auch keine Vorkenntnisse, da kommt man einfach rein. Learning by doing. Und in diesem Atelier, wenn man einen Kurs besucht hat, kann man im freien Atelier arbeiten. Und diese Option habe ich dann wahrgenommen und war dann wirklich sehr viel dort gewesen und habe verschiedene Techniken gelernt und auch mit verschiedenen Glasuren gelernt zu arbeiten. Und so ist das immer grösser geworden. Und dann habe ich angefangen, daheim, im Keller, mit dem, habe selber Ton gekauft und habe einfach daheim getöpfert und bin nur noch in dem Atelier, in dem freien Atelier, glasieren und habe es auch dort brennen lassen. Und so ist es dann immer wie grösser geworden und wie mehr gewachsen und habe immer wie mehr Freude bekommen und auch mehr Zeit noch investiert. Und dann habe ich mir einen eigenen Ofen gekauft, den Brennofen. Und der seitdem, wo ich natürlich bei mir im eigenen Atelier alles herstelle. So ist das eigentlich entstanden, ja.
Sehr spannend. Also vom kleinen, externen bis daheim jetzt bei dir im Keller.
Ja, genau.
Spannend. Sehr cool. Und wie bist du nachher, aber du machst so ein bisschen die Kugeln, hast du gesagt, die Herzen so. Wie bist du zu dem gekommen? Ist das wie auch Teil von dem Atelier gewesen? Oder hast du die Idee, hat es das vorher schon gegeben? Oder ist das so ein eine eigene Kreation oder wie ein eigener Stil?
Es ist sicher mein eigener Stil, aber die Idee mit von den Kugeln, wo man Kerzen drin tut, oder Herzen drin sind, aus dem Atelier gekommen. Ich habe es dann halt einfach nachher dann nach meinen Vorstellungen umgemodelt. Andere Motive gewählt oder einen anderen Aufbau, andere Farben. Also da kann man dann auch extrem spielen, weil das ist ein natürliches Produkt und je nachdem, wie hoch man etwas brennt, wirkt nachher dann eine Glasur ganz anders. Da kann man ist extrem vielfältig. Und dann habe ich auch angefangen mit selber Sachen herstellen, wo ich irgendwie durch den Wald spaziert bin. Oder die Natur gibt mir sehr viel Impuls, wie man etwas machen könnte oder etwas anders gestalten. Und dann habe ich dann selber meine eigenen Kreationen angefangen machen. Also ist es so ein bisschen, gehe gerne in die Natur raus und schaue mich dort rum. Und das gibt Ideen. Ich habe dann auch angefangen mit Holz zu kombinieren, Holzsäulen und Herz integrieren. Also das ist einfach so entstanden auf einem Spaziergang.
Ja, spannend. Man sagt ja, die besten Ideen kommen in dem Moment, wo man gar nicht damit, oder wo man sich auch gar nicht damit befasst. Ja. Eben, ich erlebe das auch sehr oft, so ein bisschen Kreativität, wenn es heisst, so, jetzt schalte einen Flyer oder mach ein cooles Sushi für ein Schneidbrettchen. Kommt wirklich nichts. Aber wenn man vielleicht draußen mit dem Kind am Spielen ist oder am Abend, wenn das Kind schlafen sollte und man noch ein bisschen überlegt, was hat man heute so gemacht, dann kommen eigentlich plötzlich die besten Ideen.
Ja, das stimmt.
Dir, in dem Fall in der Natur draußen.
Ja, das stimmt. Und was auch sehr spannend ist, es gibt etwa Kunden, die kommen und irgendetwas erzählen und sagen, sie hätten gerne ein Herz, aber es sollte anders aussehen als die, die ich jetzt hier habe. Da gibt es so Vorlieben, was sie dann frage ich dann irgendwie so, was sie gerne machen oder was sie in der Freizeit unternehmen. Und aufgrund von dem kommen dann gewisse Sujet-Ideen und dann kann man auch wieder etwas Neues erstellen.
Spannend. Und nimm uns vielleicht mal so ein bisschen auf den Weg mit. Aber jetzt bist du angenommen spazieren, hast eine Idee von einer Sujet, von einer Umsetzung. Was passiert nachher? Also, wie kann ich mir vorstellen, zeichnest du das auf dem Papier oder nimm uns mal so auf den Prozess mit, so von der Idee, bis dann quasi schlussendlich das Produkt im Ofen gebrannt wird.
Zeichnen tue ich sehr selten. Das ist jetzt ein Thema, das mir gar nicht liegt. Das ist ja auch der Grund, warum ich es nicht so angehe. Ich habe die Idee in der Regel im Kopf und dann tue ich mich mit meinem Partner austauschen. Und er ist sehr fingerfertig, ist ein Handwerker durch und durch. Und er tut mir dann meistens auch noch mich begleiten auf diesem Prozess und tut dann seine Inputs geben. Und aufgrund von dem entsteht dann eine neue Idee bei mir. Wir tun uns eigentlich über die Sprache austauschen. Und so entsteht die Idee. Und dann tue ich einfach ausprobieren. Das erste Mal irgendetwas in ein Blatt zum Beispiel von draussen in den Ton reindrücken, um zu schauen, wie es wirkt. Und dann, gerade beim Ton, ich mache es jetzt für mich häufig ein Muster. Nicht ein fertiges Objekt, sondern nur ein Teil davon. Und dann das mal brennen und Glasur ausprobieren, um zu schauen, wie es wirkt. Und dann kann man ja dort auch etwas spielen mit der Temperatur, dass die Farbe ein bisschen anders wirkt. Oder so. Und dann tue ich meistens 2-3 Musterli machen. Und das, was mir dann persönlich gefällt, das tue ich dann auch im Grossen umsetzen.
Okay, also wirklich eigentlich handfeste Muster machen, die du dann eigentlich so nachher weiterverarbeiten.
Genau.
Wie manches Muster brauchst du etwa so? Blöde Frage, aber so ein bisschen, gut, wahrscheinlich auch je nach Sujet, oder? Manchmal schneller, manchmal braucht es mehr.
Ja, ja, es gibt Sujet, die man macht und die kann man schon, wenn man sie macht, gerade weiterverarbeiten, weil man merkt, das funktioniert tiptop. Dort ist dann auch einfach noch bei der Glasur, die man ausprobieren muss, welche Glasur eignet sich am besten damit, dass das Sujet auch wirklich schön sichtbar ist. Im Ton drin. Aber sonst ist das vielleicht so 1 bis 2 Muster, die ich mache. Nicht mehr.
Okay, spannend. Ich hätte gedacht, es sind mehr. Bei mir sind es manchmal ein bisschen mehr. Bis es dann so stimmt, bis man es hat. Genau. Ja. Spannend. Und was machst du, wenn dir so ein bisschen die Inspiration fehlt? Oder jetzt angenommen, kommt etwas oder sagt, hat gerne in die Richtung etwas so ein bisschen. Was machst
du? Dann gehe ich ins Internet. Ja. Dann schaue ich mich ein bisschen umschauen, gebe dann noch Schlagworte, also Stichworte und schaue mal, was es für auf Google Bilder zum Beispiel, was es für Bilder kommen. Einfach aufgrund von einem Stichwort. Und dann gibt es manchmal gerade etwas, das einem anspringt, das überhaupt nicht mit Keramik zu tun hat, aber einfach aus anderem Material, das ich dann für mich umsetzen kann. Oder in den sozialen Medien habe ich auch schon Sachen gefunden und habe es einfach nachher dann, aber nicht, ich will nicht kopieren, das finde ich nicht, das gehört nicht, ist nicht mein Stil und ist auch nicht, gehört nicht die Kreativität, finde ich schade. Ich tue es einfach dann so ummünzen, dass es für mich stimmt und dass es aus meiner Hand rauskommt und dass es meinen Stil trägt.
Ja, also ein bisschen inspirieren, ja, bei den anderen, wie sie es machen, auf was für Möglichkeiten gibt. Sehr spannend. Gut. Was liebst du besonders an deinem Material? Aber du hast gesagt, mit Ton, Keramik, so ein bisschen, aber auch die Verbindung mit Holz. Was fasziniert dich daran?
Am meisten fasziniert mich, dass ich etwas modellieren kann. Sei das mit, in meinem Fall, ich arbeite mit Gipsformen, mit Silikonformen oder ich habe auch so Formen aus dem 3D-Drucker. Oder ich gehe in Brockenstuben und suche mir Schüsseln oder Schalen. Mhm. Dort kann man den Ton auch drin drücken. Vor allem alte Schalen mit so speziellen Mustern. So das Grossi hatte so eine Salatschüssel mit so extremen Mustern. Da kann man ganz, ganz coole Sachen machen. Da ist einfach, dort muss ich ein bisschen schauen, wie man es bearbeiten kann, dass der Ton nicht bleibt kleben an dieser Schüssel. Aber mit der Klebefolie oder so geht das ganz gut. Da muss man einfach auch ein bisschen herausfinden, wie es dann funktioniert. Und so finde ich es dann eben schön, wenn man so etwas kann stehen lassen. Und zusammen mit dem Holz. Holz ist etwas, das mich schon immer fasziniert hat. Ich tue es nicht so gerne bearbeiten, für das ist mein Partner da. Er ist der Holz, die Person, die das Holz tut, so zu Weg machen, wie ich es gerne will, nach meinen Vorstellungen. Ich darf da nur einen Auftrag geben, weil ich bin nicht der Holztyp. Ich kann gerne, wenn ich es in die Hand nehmen und kneten. Also, nicht, dass man den Ton kneten, aber ich kann eine Formen. Und beim Holz kann ich das nicht. Da brauche ich ja ein Gerät oder eine Maschine. Und beim Ton ist es rein nur der Finger oder die Hände, die es machen. Und das ist das, was mir vor allem Freude macht. Ich tue auch lieber töpfern wie glasieren.
Okay, spannend. Obwohl ja dann so ein bisschen das Glasieren wie so ein bisschen die Veredelung schlussendlich ist, oder?
Ja, das ist es. Ja, das ist genau so. Das ist die Veredelung. Und eigentlich ist das auch das, was nachher das Sujet noch mehr zum Strahlen bringt und es besser sichtbar macht. Und trotzdem, das Modellieren, das ist das. Das ist genau meins. Das ist das, was mir am meisten Freude macht. Ich habe ganz, ganz früher auch mal, wo ich mich noch nicht so gefunden habe, wo ich den Ton noch nicht gekannt habe, habe ich modelliert mit Beton. So habe ich eigentlich angefangen. Dort habe ich gemerkt, dass ich gerne mit den Fingern arbeite und dass ich gerne etwas herstelle, wo dann eine Struktur oder eine Form hat. Und beim Beton ist es halt einfach so, Beton ist sehr, sehr kalt. Und das ist etwas, das man anrühren muss. Es gibt eine riesen Sauerei und im Winter war es immer ein bisschen mühsam, wenn man das drinnen machen will. Da muss man auch relativ viel putzen. Und so habe ich einfach was nur im Sommer gemacht und ich habe aber etwas gesucht, das ich eben das ganze Jahr machen kann. Und so bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, einen Kurs zu besuchen beim Töpfern.
Spannend. Du hast einfach nicht den kalten Beton, sondern lieber den warmen Ofen, wenn es im Sommer schon 30 Grad ist, dass man noch ein bisschen mehr schwitzt. Spannend, sehr cool. Aber du hast vorhin gesagt, ich kann quasi die Schüssel von meinem Grossi, könnte ich dir bringen, wenn ich jetzt das hätte, so quasi ein Unikat, und könnte dann eigentlich wie von dem her nachher eine Kugel daraus machen.
Ja, das könntest du machen lassen, genau. Okay. Genau.
Spannend. Sehr spannend. Wie siehst du so ein bisschen die Handschrift von deiner Persönlichkeit bei deinen Keramiksachen? Wie gehst du so ein bisschen, oder wie kannst du dazu stehen, dass das deine Handschrift nachher ist? Oder hast du etwas, das du immer einbaust? Oder sieht man das schon rein optisch ganz von diesen anders abgehebt?
Ja, ganz sicher optisch ist ein Unterschied. Das ist aber bei jeder Person, hätte ich jetzt gesagt, bei jeder Person, die töpfert, weil jeder hat seinen Stil, weil das ist ein ganz weiches Material. Und je nachdem, wie viel Druck es man drauf gibt, sieht ein Muster ganz anders aus. Und ich bin jetzt jemand, ich bin sehr pingelig. Ich arbeite sehr genau. Das steht mir manchmal schon ein bisschen im Weg, aber das ist meine Persönlichkeit. Und bei mir ist sicher nie etwas verdrückt. Also wenn ich merke, man sieht, beim Töpfern ist es so, dass man eigentlich nicht sieht, was man macht. Man tut immer alles spiegelverkehrt da, produzieren. Also das heisst, das Muster ist auf der Seite, wo der Silikonform ist, und erst wenn man es dann rauslöst aus der Silikonform und umdreht, sieht man das Endresultat.
Okay,
das heisst, das heisst, wenn du zu fest Druck drauf gibst und den Ton zu fest drückst, dann verdrückst du das Motiv, das vorher mit einem Stempel reingedrückt hast.
Okay.
Und das gibt Leute, wo das völlig gleich ist, die sagen, nee, das ist, meine Handschrift ist so, es darf ein bisschen verschmiert sein, es darf verdrückt sein, es muss nicht ganz so exakt sein. Und das ist jetzt bei mir gar nicht der Fall. Bei mir muss es sehr, sehr exakt sein. Mhm. Das, also da kennt man sicher, das ist sicher ein Merkmal von mir. Und dann ist in meinem Logo ein Blümchen, weil ich liebe Blumen über alles. Ich finde Garten und Natur wunderbar. Und meine Objekte haben alle irgendjemand ein Blümchen drin. Das ist einfach das Erkennungszeichen von mir.
Also deine Handschrift, dein Branding quasi, das nachher bei jedem Produkt drin ist.
Genau.
Aber cool, ja, spannend. Sehr gut. Was spielt so ein bisschen Zeit für eine Rolle in deinem Prozess? Wie lange braucht das Ganze? Eben, wir haben jetzt gehört, wir tun das mit dem Handwerk anfertigen von Hand. Es wird brennt. Wie lange geht das?
Von der Bestellung bis dass es versandbereit ist, geht das rund 2 bis 3 Wochen. Es kommt ein bisschen auf die Grösse des Objekts an. Kleinere Objekte und dünnere Objekte, ist klar, die brauchen weniger lang, weil es ist der Trocknungsprozess, der extrem lang geht. Also zuerst tut man sie herstellen und dann muss man es gut trocknen lassen. Und dann kommt es in den Brennofen für 24 Stunden und dann, also für einen Schürbrand. Und dann tut man es glasieren und dann kommt es nochmal 24 Stunden in den Brennofen für einen Glasurbrand. Und eigentlich ist alles abhängig vom Trocknungsprozess. Im Winter, wie ist es ein trockener, kann man sich zwar manchmal fast nicht vorstellen, aber es ist so. Also im Sommer ist die Luftfeuchtigkeit einfach wirklich höher. Da habe ich auch länger zum Trocknen. Und ein Objekt, das man zu früh in den Brennofen tut, das verklebt es. Also das sprengt es. Das muss nicht verleiden. Durch das ist man einfach ein bisschen zeitlich gebunden. Also eben, ich sage immer, so 2 bis 3 Wochen muss man sicher rechnen. Es wird sicher bei Leuten, die töpfern, die so grosse Brennöfen haben, dass man reinstehen kann. Dort bin ich zu wenig versiert, das weiss ich also nicht. Dort die arbeiten natürlich um viel, viel grössere Sachen. Ich habe einen Brennofen, mit dem ich Objekte brennen kann, bis zu einem Durchmesser von 50 cm. Also von dem her, und bei mir funktioniert das mit diesen 2 bis 3 Wochen. Ja.
Ja, also Express ist mindestens 2 bis 3 Wochen.
Genau.
Den Prozess können wir nicht beschleunigen und wenn wir auch nicht, weil sonst liegt das Handwerk drunter. Aber du sagst, das Objekt kann kaputt gehen nachher, was ja dann auch schade ist, dann fängt man wieder von vorne an.
Genau, ja.
Genau.
Dann dauert es länger.
Dann haben wir doppelt die Zeit, genau. Darum nie juffeln beim Handwerk.
Das ist genau, genau. So.
Ich komme vielleicht nochmal zurück zu den Sujets. Du hast vorhin so ein bisschen gesagt, aber du hast überall dein Blümchen drin. Du hast mal gesagt, Blätter, die du reinlegst. Wie kann man sich das so vorstellen? Kann ich alles dort drin tun? Brauchst du irgendwie sonst eben Silikonformen oder so? Oder wenn ich jetzt irgendwie, ich sage, ein spezielles Schmuckstück oder einen Gegenstand habe, kannst du alles im Keramik abbilden?
Fast alles. Nicht, das geht nicht alles. Es ist, aber ich habe schon Kunden gehabt, die haben, also eine Kundin, die hat einen Anhänger hatte in Form von einem Engelsflügel. Und ich habe zwar auch Stempel, wo Engelsflügel sind, aber die haben nicht gleich ausgesehen. Und für sie hat es genau den müssen haben, oder müssen sein. Und dann ist sie mit dem Anhänger zu mir gekommen und dann haben wir das in Ton eingedrückt und das ist wunderschön geworden. Man kann eine Gürtelschnalle zum Beispiel, eine coole, kann man reindrücken, das geht. Oder man kann eben Blätter aus der Natur. Dort ist es einfach wichtig, dass man die Rispe ein bisschen sieht vom Blatt. Weil sonst hat man einfach keine Struktur, da ist man einfach die Umrandung vom Blatt mehr oder weniger nur vorhanden. Aber sonst geht eigentlich das alles, was zum Beispiel auch sehr gut geht und man sich vielleicht gut vorstellen kann, ist die gehögelten Deckel, die man früher sehr viel gesehen hat auf den Tischli, die kann man zum Beispiel wunderbar reindrücken. Das gibt ganz schöne Muster.
Okay, spannend. Interessant. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade so Bilder von den Grosseltern im Kopf, wo genau so ein Deckchen, irgendwie eine Vase drauf steht oder so. Interessant. Hat jetzt fast gewettet, dass das nicht geht, weil ich jetzt das Gefühl hatte, das bleibt kleben. Aber das ist in dem Fall wirklich je nach Material.
Ja, und das ist, weisst, man tut dann den Ton auswählen oder flach drücken und dann kommt das Tüchli drauf und drückt man das rein. Das geht tipptopp und dann kann man mit einem Wauholz zum Beispiel noch ein bisschen nachhelfen, dass es ein bisschen fester drin drückt. Wichtig ist einfach, dass man den Ton vorbereitet, bevor man drin drückt, dass der Ton ein bisschen angeföhnt ist, dass er nicht ganz nass ist. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Das ist nicht jede Tonsorte gleich. Die müssen ein bisschen feuchter sein, ein bisschen trockener. Also das muss man ein bisschen üben. Und wenn es halt mal nicht geht, dann fängt man halt wieder voran. Aber das ist ja nicht das Problem. Das ist, wie du gesagt hast, Handwerk ist Geduld.
Sehr schön. Ja, und eben das merkst du dann mit der Erfahrung. Oder weißt du, welchen Ton wie nass oder wie trocken darf sein? Oder welche Materialien funktionieren besser oder weniger gut? Okay.
Genau.
Spannend.
Ja, der ist einfach. Die Erfahrung ist macht's aus, habe ich immer das Gefühl. Ich habe gerade die Woche etwas Neues ausprobiert. Und zwar mit den Hunden von meiner Nachbarn. Da bin ich zu ihr und habe so Tonblättchen vorbereitet. Und dann haben wir probiert, Hundeabdrücke zu machen. Und die sind recht gut rausgekommen. Aber wir haben auch zuerst einfach das Foto vom Hund genommen. Und weil er reindrücken, das findet er natürlich nicht so cool. Und das ist auch langweilig, oder? Also, das ist nicht, hätte mehr mit dem Ton spielen wollen, weil das geht ja dann nicht. Und dann haben wir uns überlegt, was wir machen wollen. Und dann haben wir es dann abgelenkt, indem wir ständig Gudelis gefahren haben. Also, die Nachbarn haben Gudelis gefahren und ich konnte dann die Pfoten in Ruhe in den Ton drücken. Und jetzt bin ich hier am verschiedene Herz und Kugeli am erstellen, um zu schauen, wie das dann im Endresultat aussieht. Bin gespannt drauf.
Okay, spannend. Ja, nicht mit all Wunder, weil ich habe gerade wieder so ein Bild vor Augen. Wir haben mit der Valentina, unserer Tochter, haben wir auch einen Handabdruck machen. Und das ist auch so eine, ich weiss nicht mehr, ob Silikon war, bin nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir gefunden, hey, wenn sie schläft, sie war noch nicht 3-4 Monate alt, wenn sie schläft, ist doch das eine super Idee, weil dann kann sie sich nicht wehren. Ja, wir haben die Hand genommen, in die Masse reingehauen, aber die Masse war kalt. Was passiert? Sie verschrickt und die Masse war bei meinem Mann auf allen Kleidern. Also, würde ich wirklich auch nicht empfehlen.
Ja. Ja, das ist so. Das ist beim Ton genau das Gleiche. Der ist eben auch, fühlt sich kühl an. Darum stehen Tiere auch nicht so gerne drauf, weil sie nicht wissen, was es genau ist. Also, ich begreife das. Ich habe es mit meinen Katzen ja auch mal probiert und Katzen sind da nicht so geduldig wie Hunde. Also, das war relativ schwierig. Das ist nicht ganz so gut rausgekommen. Aber okay. Mit den Hunden ist es jetzt wesentlich besser. Ja.
Spannend, ja. Aber das heisst eigentlich vom Tier oder so kann man eigentlich, ja, eben wie du vorhin gesagt hast, eigentlich alles in Ton reindrücken und dann kann es je nachdem besser oder weniger gut funktionieren.
Richtig, ja.
Spannend, sehr gut. Ja, wir kommen also ein bisschen zu deinem Weg. Eben, du hast vorhin mal erzählt, wie du gestartet bist. Was ist so ein bisschen am Anfang so ein bisschen die grösste Herausforderung gewesen? Aber du hast gesagt, du bist so ein bisschen extern in das Atelier gegangen. Ist nachher so ein bisschen mehr der Schritt gewesen, mal, ich mache es jetzt wirklich bei mir daheim, oder?
Also ich arbeite ja im Büro. Das ist, mache das hauptberuflich, das Büro. Und der Keramikhauer ist für mich einfach ein Ausgleich, wo ich meine Kreativität kann ausleben kann. Und ist so wirklich... Ja, hilft mir auch ein bisschen runterzufahren. Und gerade Töpfern ist eine sehr entspannende Arbeit, wenn man das macht, eben etwas entstehen lassen. Im Büro sieht man ja meistens das Resultat nicht wirklich. Man weiss, ich habe den Brief fertig geschrieben, ja, aber es ist nicht das Gleiche, wenn man dann ein Keramikobjekt vor sich hat. Und für mich war es dann auch wichtig, ich bin in diesem Atelier arbeiten. Und es ist ja logisch, das Atelier hat einfach verschiedene Öffnungszeiten gehabt. Und die haben nicht immer so genau so korrespondiert mit meiner Arbeitsstelle. Da ist es ein bisschen schwierig geworden. Ich hätte gerne mehr getöpfert, aber hätte am Nachmittag sollen. Und am Nachmittag hatte ich ja meine offizielle Arbeit. Und das war auch mitunter eine Beweggrund, um mich zu entscheiden, ob ich jetzt auf diesem Weg weiterfahren mit dieser Kreativität, ob ich den Keramikhauer weiter ausbauen oder aufhören. Und das Aufhören war gar nie ein Thema, das ist nicht in Frage gekommen und darum habe ich mir dann selber einen Ofen zugetan. Damit dass ich meine Freiheit habe. Und dann sieht er, kann ich heimkommen und wenn ich Lust habe, kann ich nach dem Arbeiten gerade ins Atelier und etwas machen. Und vorher ist das natürlich nicht gegangen, ist ja klar, weil die Dame, die das Atelier führt, hat logischerweise auch ihren Tagesablauf irgendwie müssen strukturieren und gewisse Öffnungszeiten muss ja geben. Ist ganz klar. Habe ich auch nicht das Problem damit gehabt. Es hat mir einfach dann mehr Freiheit gegeben. Durch das, dass ich selber können, daheim alles machen konnte. Und es ist natürlich auch viel, viel einfacher, von meinem Atelier, also vom Keller, die Steigen aufzulaufen und in Brünnhofen, zwar in Brünnhofen, da habe ich im Gartenhäuschen draussen, dort zu platzieren, alles zu verpacken, ins Auto zu laden, dort zu schauen, dass es möglichst keine Schläge gibt, weil Keramik, die noch nicht den Schürbrand hinter sich hat, die ist sehr empfindlich auf Schläge. Und dann hat es einfach passieren können, dass etwas kaputt gegangen ist auf dem Transport. Das ist mitunter ein weiterer Grund, wo es natürlich viel einfacher macht, wenn man alles in-house hat. Und dann ist man von niemandem abhängig. Das ist das, was mir natürlich Freude bereitet hat, wo ich dann selber schalten und walten konnte. Ich musste auch nicht darauf schauen, hat das Atelier allenfalls Sommerferien oder nicht. Ich konnte dann wirklich einfach dann brennen können, wenn ich das Gefühl hatte, es passt für mich.
Ja, ist natürlich für dich dann einfacher gewesen, also nicht einmal unbedingt eine Herausforderung in dem Sinn, sondern dann wirklich eine Erleichterung. Du kannst zu jeder Zeit eigentlich gehen töpfern oder dann brennen, so wie es für dich passt.
Genau, das ist es so, ja.
Sehr gut. Aber dann ist für dich eigentlich nie so die Frage gewesen, eben aufhören, hast du wie nicht wollen. Es ist dann wirklich eigentlich mehr gewesen, ich will mehr oder halt flexibler und darum hast du dann den Ofen nachher, also bei dir daheim, eingerichtet.
Ja, genau so. Ja, richtig, ja. Und natürlich ist so ein Kostenpunkt, wenn man Fremdlotler brennen, das kostet viel mehr, als wenn man... das ist jetzt auch falsch gesagt. Auf Dauer raus ist es günstiger. Die Anschaffung von einem Brennofen ist ja auch nicht gratis, logischerweise. Und den Strom braucht man auch. Aber es ist dann doch wesentlich kostengünstiger, wenn man es selber machen kann.
Ja, und hat mit der Zeit, ich meine, alles wieder verpacken und das Risiko eingehen, dass es dann nicht gut kommt und so, ist dann halt schon auch noch, ja, hoch, sage ich mal.
Ja, ja, genau. Und was natürlich auch schön ist, wenn man selber einen Ofen hat, dann kann man eben auch viel mehr pröbeln. Und dann kann ich eben meine Müsterli machen. Wenn es extern ist, dann zahlst du für das Müsterli genauso, wie wenn für ein fertiges Objekt. Ist ja klar, weil der Aufwand und die Arbeit hat ja die Person, die du hinbringst.
Ja, das sind die Kosten, die du niemandem darfst verrechnen. Und wenn's, oder ich sage ja, es gibt dir halt auch die Freiheit, mal selber irgendwie etwas Neues auszuprobieren, was du wahrscheinlich sonst nicht würdest machen, weil es dann halt wieder mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Und so kannst du wie mal ausprobieren, kommt es gut, kommt es nicht gut. Und dann die Idee weiterverfolgen oder wieder, weiss nicht, kann man Keramik wieder einbrennen?
Nein, wenn sie mal gebrannt ist, dann ist es gelaufen. Was man kann, ist, wenn die Glasur, das mache ich auch mal, wenn ich eine Glasur ausprobiere und das Resultat mir nicht gefällt, dann tue ich eine andere Glasur drüber.
Okay.
Das ist dann aber immer ein bisschen wunderdeutend, da muss man ein bisschen ausprobieren. Es gibt Objekte, die habe ich schon 3-mal überglasiert und immer wieder gebrannt, bis ich das Gefühl hatte, mal so würde es mir jetzt gefallen. Das sind aber Sachen, die man nicht reproduzieren kann, weil das kommt nie mehr gleich raus.
Wahrscheinlich weisst du auch nicht, welche Farbe hast du definitiv verwendet.
Ja, vor allem wie viel von welchen. Also man kann sich ja noch aufschreiben, welche Glasur man drauf hat, aber wie viel, oder? Es ist immer so ein bisschen, ob man 2-mal oder 3-mal drüber streicht, wie viel Farbe hat man am Pinsel, oder also Glasur hat man am Pinsel, das ist wirklich fast nicht 2-mal es so hinzukriegen. Ja. Muss man ja auch nicht. Ich finde es ja schön, wenn man eben so Unikat hat.
Ja, und ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist ja auch der Ton nicht immer ganz genau, also ich kenne es vom Holz her, oder Krieseholz ist nicht Krieseholz. Krieseholz kann heller oder dunkler sein oder mehr strukturiert weniger. Ich nehme an, beim Ton, wahrscheinlich, wenn du heute Ton einkaufst und in einem halben Jahr ist der auch wieder minim anders, wahrscheinlich.
Der Ton, der ist eigentlich immer etwa gleich, aber es hängt vom Brennprozess ab. Oder wenn es gibt Ton, dann kann man mit 1000 und 80 Grad brennen, dann wird er so im Schürbrand so weisslich, also weiss-beige. Und wenn man gerade direkt einen Hochbrand macht und gar keinen Schürbrand, dann wird er ganz weiss zum Beispiel. Also da kann man ein bisschen spielen. Aber der Ton selber, der ist eigentlich immer gleich. Es hängt nachher dann von der Glasur ab. Und Glasurmischungen, man kann eine Glasur bestellen heute und nächstes Jahr wieder die gleiche bestellen, dann haben sie die Rezeptur geändert. Dann ist das Resultat ganz klar auch anders. Dann muss man wieder, wenn man genau das gleiche Resultat erreichen will, dann muss man wieder pröbeln. Mit dem Brenngrad kann man dann dort spielen, dass es eben dann wieder die gleiche Farbintensität bekommt. Aber das ist relativ schwierig. Aber ich bin auch immer der Meinung, es muss auch gar nicht gleich aussehen. Das ist ja genau das, was es interessant macht. Aber wie die bei dir im Holz, ob jetzt die Struktur oder die Maserung so oder diese weiss. Das ist ja genau das Schöne, dass eben die Holzbrettchen nicht immer gleich aussehen, sondern ein bisschen verschieden sind. Das macht es ja spannend.
Das ist ja dann auch ein bisschen der Punkt, wo wir zu der Individualität kommen. Aber es soll ja nicht jedes genau gleich sein. Weil ich finde, es hat halt auch immer so ein bisschen wie bei den Menschen. Jeder ist anders und soll so auch ein bisschen ein Charakter sein. Ich meine, jedes Holz oder eben die Keramiksachen erzählen dann wieder eine andere Geschichte. Was bedeutet so ein bisschen für dich die Individualität?
Das bedeutet für mich Freiheit. Das heisst, man kann sich entfalten und es ist dann gleich. Also die Form ist zum Beispiel gegeben, ein Herz ist ein Herz, so wissen wir alle, wie es aussieht. Aber ein Herz kann einen langen Spitz haben, es kann eben mal vielleicht nur mit Glasur vollglasiert sein oder es kann mit Glasur sein, wo abgewaschen wird. Es kann ein Muster drin haben, es kann ein Sujet drin haben, es ist ein spezielles Motiv oder ein Schriftzug. Da finde ich, das ist das Schöne, was das Leben spannend und interessant macht. Und wenn ja alles immer gleich wäre, habe ich das Gefühl, das ist langweilig. So tut man sich auch von den Massen abheben. Und gerade bei mir, ich habe so Herz, wo so wie eine Schale sind, wo man ein Kätzchen rein tun kann. Und die Öffnung von diesen Herz, Das gibt Leute, die sagen, ja, sie hätten gerne eine solche Öffnung wie das Herz, das jetzt hier vor ihnen liegt. Das ist unmöglich nachzumachen. Das sage ich auch immer, das probiere ich schon gar nicht. Ich kann es ähnlich machen, wenn jemand sagt, er möchte gerne ein bisschen mehr Öffnung oder ein bisschen weniger Öffnung haben in dem Objekt, dann kann man auf das eingehen. Aber dass es genau den gleichen Radius hat, das geht nicht, weil sonst fehlt für mich vor allem die Freude an der Individualität. Das wäre für mich nicht, ich würde die Freude am Hobby oder am Handwerk verlieren. Das fände ich schade. Und ich hatte es noch nie gehabt, dass das jemand nicht verstanden hat.
Spannend. Ja, aber ich bin auch der Meinung, das Handwerk soll ja individuell sein, weil es ist ein Handwerk und es ist nicht eine Massenfertigung. Sonst können wir irgendwie Maschinen das produzieren. Aber dann ist halt genau das Individuelle und Einzigartige, das dann eigentlich weggeht.
Ja, das ist es so, ja.
Genau, spannend. Wie gehst du mit Trends um? Verfolgst du die so ein bisschen im Keramik-Ding oder sagst du, nein, das sind meine Produkte, meine Sujets, das bleibt so? Oder wie gehst du dort vor?
Ja, ich gehe nicht nach dem Trend überhaupt nicht, das verfolge ich auch nicht. Das geht an mir vorbei. Nein, ich habe meinen eigenen Stil und ich will diesem Stil auch treu bleiben. Ich finde das für mich persönlich wichtig. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich auch so von anderen herausheben, weil ich eben an meinem Stil festhalte und nicht an einem Trend nachspringe. Und darum, ich habe am Markt immer, also im Keramikbereich mit den Glasuren hat man ja unzählige Farben. Und ich bin eher die gerne die erdigen Töne hat. Nicht von Gelb über Grün zu Blau. Also das kann man alles haben bei mir. Das habe ich auch. Ich habe Muster, ich habe auch Objekte, die ich so gestaltet habe. Aber mein Stil ist ganz klar der erdige Ton. Alles, was von Weiss über Beige, Braun. Und dann hat einer, was ich noch kombiniere, ist das Rot. Und das, so erscheine ich aber auch am Marktstand. Es gibt immer wieder die Fragen, haben wir da nicht in Grün oder in Blau? Und sage ich mal, und das mache ich auch sehr gerne. Ich habe auch Kunden, die ganz klar mit Aufträgen kommen, die Farben wollen. Das mache ich sehr gerne. Aber mein Stil ist es nicht. Es ist wirklich mein Stil, sind die erdigen Töne. Und an dem halte ich auch fest. Und darum springe ich auch nicht am Trend hinten nach.
Okay, also wird es nicht neon-pink und neon-grüne Sachen geben, wenn das im Trend sollte sein?
Definitiv nicht bei mir. Okay. Ich habe sicher andere Anbieter, die das gerne machen, aber nicht bei mir.
Okay, spannend, sehr gut. Hey, was dürfen wir von dir noch so ein bisschen erwarten? Was bist du vielleicht so im Geheimen noch ein bisschen am Arbeiten? Oder was steht noch so ein bisschen im Köcher?
Was bei mir im Köcher steht und was ein grosser Herzenswunsch wäre von mir, ist, Schulungen können anzubieten. Ich möchte gerne Kurs anbieten. Ich werde auch immer wieder angefragt, ob ich Kurs geben würde. Ich habe das bis jetzt auch immer wirklich müssen verneinen, zu meinem Leidwesen. Aber das ist das, was ich als nächstes angehe, dass ich nicht im grossen Stil, aber dass ich einfach vereinzelt mal Kurs anbieten kann für Interessierte, die zu mir ins Atelier arbeiten dürfen.
Sehr spannend. Ist vorhin auch noch so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, das möchte ich noch fragen, aber habe ich wieder vergessen. Aber umso schöner, wenn das bei dir schon auf der Liste ist. Was braucht es noch? Oder was fehlt noch, dass das wirklich würdest oder könntest angehen? Irgendwie einen Raum oder?
Ja, das ist sicher ein Thema. Ich müsste mir überlegen, ich habe schon einen Raum, aber ich müsste mir überlegen, wie ich das einrichten will, weil Ace to Ace wäre ein bisschen zu wenig. Es müssten dann schon mehrere Teilnehmer sein. Oder so stelle ich mir es jetzt vor. Oder so möchte ich mir es vornehmen. Und dann ist es so, ich müsste auch die Hilfsmittel alle haben, dass die Teilnehmer auch entsprechend ausgerüstet sind. Es gibt gerade Formen, wo ich nur eine oder zwei habe im gleichen Stil. Und wenn ich einen Kurs anbieten will, ich es eigentlich so machen, dass alle Teilnehmer das Gleiche dürften machen. Müssten nicht unbedingt, es wäre nicht die Bedingung, aber dass ich es könnte anbieten, dass also jeder ein Herz in einer Grösse von, sagen wir jetzt mal, Durchmesser 15 cm anfertigen kann. Und nicht der eine muss dann nur 10, kann dann nur 10 cm breites Herz machen und der nächste 20 cm. Das sind so einfach die Hilfsmittel, die mir im Moment zum Teil noch fehlen, die ich noch müsste beschaffen. Oder vor allem eben die Gipsformen machen wir ja selber, die wir eben selber herstellen oder dürfen herstellen.
Alles klar, sehr spannend. Ja, weil ich denke, gerade so in der heutigen, schnelllebigen Welt, also ich merke das selber auch ein bisschen, wenn ich Siegelaufkleber machen für Kunden, ich kann die nicht den Tag durch machen, weil dann wollte ich einfach meine Bestellung abarbeiten. Aber ich liebe es am Oben, Siegelaufkleber machen. Und das gibt halt auch so ein bisschen wie eine Entspannung, so ein bisschen eine Beruhigung rein. Und ich finde auch, also ich habe selber auch mal so einen Töpferkurs gemacht, den ich mega spannend gefunden habe. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das für viele Leute auch so ein guter Ausgleich ist. Eben so vielleicht einmal, zweimal im Jahr so einen Anlass besuchen oder auch gerade bei Hochzeiten, Bauter-Events und so, höre ich immer mehr, wo die Leute irgendwie zusammengehen, Blumenkranz binden oder eben irgendwie etwas gut töpfern oder so, wo ich mir vorstellen könnte, dass das eine coole Sache wäre.
Ja, das habe ich eben auch das Gefühl, ja, dass das ganze lässige Sache werden könnte. Und wie du sagst, es ist wirklich so, es ist eine entspannende Arbeit. Man kann miteinander reden währenddessen und kann so gemütlich und lustig haben, kann sich austauschen. Das gehört ja dann auch immer noch dazu. Und von dem her denke ich, es wäre sicher etwas Schönes zum stressigen Alltag, den wir sonst haben.
Genau, zum ein bisschen entspannen, runterfahren oder auch mal einfach ein bisschen Zeit wieder so ein bisschen fürs Gemütliche, etwas Kreatives machen, finde ich sehr cool. Hey Nicole, somit wären wir schon am Ende. Danke vielmals, dass du heute da gewesen bist. Danke für deinen Einblick. Ich habe es extrem spannend gefunden, auch mal in das Handwerk, deine Kreativität innen zu sehen und den Weg von dir zu kennenlernen, wie du von einer Idee zu einem fertigen Produkt kommst.
Danke dir vielmals, dass ich zu dir kommen durfte, Jana. Merci.
Sehr gerne. Und für mich zeigt das Gespräch einmal mehr, dass Handwerk viel mehr ist als eine Technik. Es ist eine Persönlichkeit und eine Identität. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit jemandem, der das Handwerk genauso liebt wie mir. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine neue Folge verpasst. Ich bin Jana Bienz und das ist der Podcast «Kreativ denkt, anders gemacht». Danke, dass du dabei bist.